Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode des Wiesenfeldhilf-Podcasts. Anspruchsvolle Songs hören Sie am Samstag im Roxy bei uns im Wiesenviertel. Das Trio Maika steht ab 20 Uhr auf der Bühne und Sängerin Maika Küster hören Sie manchmal mit ihrer zerbrechlichen, aber manchmal auch mit ihrer melancholischen Stimme. Und welche Stimme hören wir jetzt von Ihnen, Maika Küster?
Ich glaube eher die Belustigte.
Ah.
Und die sehr freudige, weil ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freue, dass wir am Samstag spielen werden, weil das eine sehr schöne Besetzung und eine sehr tolle Band ist und ich die sehr mag. Die beiden Mitmusiker, mit denen ich da spielen darf. Das ist einmal Fabian Neubauer, der ist sonst Pianist, aber spielt jetzt in der Besetzung Schlagzeug. Und dann noch den wunderbaren Pianisten Benedikt Terbrak. Und der spielt auch wahrscheinlich einen Wulitzer jetzt am Samstag. Und ich spiele Gitarre und singe.
Auf der Homepage steht, dass Sie eine neue Band sind, aber Sie machen seit mindestens 8 Jahren Musik. Zumindest veröffentlichen Sie seit 8 Jahren Musik. Wie lange gibt es die Band Maika?
Also es ist immer so ein bisschen so, wenn man ja Musikerin ist, also studierte Berufsmusikerin, dann spielt man ja immer in sehr vielen verschiedenen Besetzungen und hat verschiedene Bands, weil man ja einfach verschiedene Sachen macht, weil das quasi die Haupttätigkeit ist. Das heißt, man hat viel mehr Kapazitäten, verschiedene Projekte zu haben, weil man quasi keinen Lohnarbeitsjob hat, weil das ja der Beruf ist. Und ich spiele jetzt eigentlich auch schon mit allen, mit denen ich jetzt diese neuen Besetzungen habe, schon auch seit mehreren Jahren zusammen. Aber dass wir jetzt dieses Repertoire und die von mir komponierten Stücke so spielen, das ist jetzt seit einem Jahr quasi aktuell. Und davor hatte ich aber halt auch schon Besetzungen und Bands, wo ich halt selber komponiert und gespielt und gesungen habe.
Aber Sie haben auch schon Preise für Ihre Musik gekriegt. Also den 3. Platz haben Sie beim Münchner Jazzpreis 2017 gemacht und den WDR Jazz Ehrenpreis abgeräumt. Das ist etwas, was Sie tatsächlich wunderbar auszeichnet. Sind Sie stolz drauf?
Also ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von Preisen generell. Und man muss auch dazu zugegebenermaßen sagen, dass ich den WDR Jazz Ehrenpreis auch nicht bekommen habe für meine Musik, sondern quasi für mein es ist ein gemeinsames politisches, feministisches Kollektiv, das ich mit 6 weiteren Sängerinnen habe. Das ist das Peng-Kollektiv. Und wir haben halt ein jährliches Festival geplant seit 2015, in dem wir halt quasi Frauen im Fokus haben. Also es sollen Bandleaderinnen spielen, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass noch immer zu wenig Frauen eigentlich im Jazz gezeigt werden. Wobei das lässt sich dann natürlich auch noch auf irgendwie ganz andere diskriminierte Gruppierungen übertragen. Also sei es jetzt Menschen mit Migrationshintergrund oder wie gesagt Homosexualität, also es ist einfach sehr wenig gezeigt. Also es gibt einfach sehr wenig queere Szene tatsächlich im Jazz. Und deswegen habe ich schon fast das Gefühl, dass ich bin zwar Fan von dem Jazz-Kollektiv und von diesem Peng-Kollektiv, aber ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht nur um Frauen geht, sondern einfach um einen diverseren Perspektivwechsel. Und genau dafür habe ich den Preis bekommen. Und dafür bin ich auch vielleicht ein bisschen stolz, weil wir uns da auch jetzt nicht beworben haben oder so. Aber ich finde, dass jetzt gerade zu diesen Zeiten wie jetzt Corona, dass ich eigentlich voll komisch finde, dass man nicht nur kapitalistisch, sondern dann natürlich auch irgendwie auf so einer musikalischen Ebene irgendwie in so einem sehr stetigen Konkurrenzkampf ist. Und das passiert ja sowieso schon wirtschaftlich, weil man sich einfach den Ressourcenzugang verschaffen muss. Und ich finde, dass dann eigentlich so Preise dann noch irgendwie fataler und komischer werden, weil das dann natürlich auch manchmal nach sehr seltsamen Kriterien bewertet wird, wer da jetzt so eine Alleinstellung bekommt und wer nicht und wer dann die Förderung bekommt und wer nicht. Und ich habe eigentlich gerade das Gefühl, dass es gerade Zeiten sind, wo man sich eigentlich sehr solidarisieren müsste, was eigentlich sehr viele Gelder gibt, die man gut verteilen könnte. Und da finde ich immer so Preise auch ein bisschen absurd.
Das heißt, der Bezug zu Rosa Luxemburg hat nichts mit Marxismus, Antimilitarismus zu tun, sondern mit dem Kampf für die Frauen?
Nee, eben nicht. Sondern, wie schon gesagt, hat er eigentlich sehr viel mit Marxismus zu tun. Also es ist natürlich jetzt auch eine gute Frage. Weil was genau ist Feminismus und was genau ist Marxismus? Und ich würde auch sagen, dass der Feminismus an manchen Stellen vielleicht auch ein ganz guter Einstieg sein kann, damit man begreift, dass gewisse Gruppierungen in der Welt quasi hierarchisch weiter unten stehen als andere. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich muss das jetzt gut versuchen zu formulieren, weil das so ein riesiges Thema ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich durch das Peng-Kollektiv oder durch meine feministische Arbeit dann natürlich auch in Berührung kam mit verschiedenen feministischen Strömungen. Und dass ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dass der bürgerliche Feminismus nicht sowas für mich ist. Also ich bin nicht eine, die jetzt verkörpern will, dass man auch als Frau in Führungspositionen haben sollte oder auch als Frau Feudalherrin sein muss und in den Krieg ziehen soll. Oder als Frau, dass es auch toll und feministisch ist, wenn man irgendwie andere Frauen total unterdrückt, weil man jetzt die Möglichkeiten und Kapazitäten dazu hat. Sondern ich habe das Gefühl, dass eigentlich sehr viele hierarchische und diskriminierende Themen dadurch viel weiter gelöst werden könnten, wenn der Ressourcenzugang sehr viel gleichberechtigter wäre. Und das ist natürlich eine ökonomische Frage und keine Frage des Frauseins. Wobei rein geschichtlich muss man sagen, ist, dass natürlich Frauen der Ressourcenzugang meistens stärker verwehrt war als weißen Männern.
Das trifft, glaube ich, nicht für alle Frauen zu, aber ich will jetzt nicht einzelne herausgreifen, die tatsächlich Besitzerinnen sind von großen Medienunternehmen oder tatsächlich Erbinnen sind von großen Ländereien, ne? Die Verteilung ist trotzdem immer noch schlecht auf wenige Leute, ne?
Ja, genau. Und das ist halt das Problem. Das ist ja genau das, was ich quasi sage. Ich möchte keinen Feminismus machen für die 1%, die sowieso schon irgendwie einer gewissen ökonomischen Weltspitze sind, sondern für die anderen 99%, 90%, 80% der Weltbevölkerung. Und da hilft es einfach sehr wenig, wenn irgendwelche Repräsentantinnen und CEOs, die weiblich sind, hilft einfach einer Arbeiterin aus Marxloh recht wenig, diese Art des feministischen Kampfes. Und das ist einfach die Mehrheit der Frauen.
Aber dem Arbeiter, der zu den 99% gehört, der nicht reichen, sage ich mal, auf der Welt, hilft das jetzt auch wenig. Also warum auf Frauen beschränkt?
Also auf Frauen beschränkt, weil das einfach noch immer ein sehr klares Thema ist. Oder genau, es ist einfach ein bisschen das, wo ich ja auch sagen würde, dass das ein bisschen was ist, wo man sagen kann, dass man in Bezug auf Feminismus, dass es nicht gut ist, wenn das beschränkt bleibt. Und dass es nicht gut ist, wenn das exkludierend ist. Und dass es nicht gut ist, wenn man sozusagen sich eigentlich nur auf Frauenrechte bezieht, weil es einfach noch immer sehr viele Menschengruppierungen gibt, die einfach keinen Zugang zu den gleichen Rechten haben. Es ist zwar natürlich in Deutschland so alles verschriftlicht, dass wir alle dieselben Rechte hätten, aber das stimmt nicht. Und für mich war aber nur, und das muss man sagen, Feminismus einfach ein total guter Einstieg, um dann eigentlich wieder sich eine gesamtgesellschaftlichere Gerechtigkeit zu wünschen. Da fand ich den Feminismus sehr schön und ich muss auch sagen, dass der Feminismus für mich auch sehr schön war, weil ich einfach natürlich aus dankbar war, dass der Feminismus mir eine Möglichkeit gegeben hat zu spüren, dass gewisse Erfahrungen, die ich als Frau mache im Jazz und auch in der Gesellschaft, dass das keine Erfahrungen sind, die ich irgendwie alleine trage, sondern dass das kollektivische Erfahrungen sind und dass es sehr viele Frauen teilen. Und dass ich dann natürlich auch dadurch ein Tool oder eine Möglichkeit und einen Erfahrungsschatz bekommen habe, der mir die Möglichkeit gegeben hat, einfach mich dann auch daraus dementsprechend zu ermächtigen, zu wissen, dass das nicht meine Sensibilität ist, sondern dass es wirklich Problematiken gibt daran, dass die weiß-männliche Perspektive medial einfach sehr viel stärker vertreten ist als sehr, sehr häufig eine weibliche Perspektive. Sei das schon die verschiedensten Sachen und verschiedensten Themen, die mehr besprochen werden als andere. Sei es irgendwie die Geschichtenerzählung, also die Geschichtenerzählung oder die Erzählung der Kunst und die Erzählung der Kunstgeschichte und die Erzählung der Jazzgeschichte ist einfach eine, die meistens aus einer männlichen Perspektive erzählt wird, obwohl es eigentlich sehr, sehr viele weibliche Pionierinnen gab, auch in der Geschichte, die sehr viel Wichtiges beigetragen haben zum Verlauf geschichtlicher Ereignisse.
Das ist tatsächlich ein tiefes Thema, aber kommen wir mal zur Musik. Sie werden in Witten auftreten. Und Freunde von Ihnen haben ja gesagt, dass Sie Musik machen, die geliebte Menschen aus dem Totenreich zurückholen könnte. Wie kann ich mir das vorstellen? Und mit welchem Titel?
Also ich habe das Gefühl, also ich bin, glaube ich, kein spiritueller Mensch, aber ich habe das Gefühl, dass wenn es was gibt, was sich für mich metaphysisch anfühlt, dann ist es oft die Musik. Und dann habe ich das Gefühl, dass man eigentlich in der Musik meistens Menschen wieder sehr nahe sein kann, die vielleicht so eigentlich nicht mehr so richtig unter uns sind. Und dass mir das einfach auch oft gesagt wurde, dass in so einer Konzertspanne oder so einer Konzertzeit einfach in Berührung gekommen ist mit ein paar Gefühlen und Themen, die einem sonst vielleicht so im Alltag nicht so präsent sind und die da aber wieder sehr viel wichtiger werden. Ja, mit dem man einfach wieder konfrontiert wird. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Es war eigentlich nie mein bewusstes Ziel, Aber ich habe gesehen, dass ich auch irgendwie in der Art von Musik machen auch eine sehr, sehr große Kraft schöpfe.
Rätselhafte Metaphorik sagte mir zum Beispiel gar nichts. Wie merke ich die in Ihren Titeln? Hätten Sie da ein Beispiel für?
Also da müssen Sie den fragen, der es geschrieben hat. Ich habe mir den nicht gegeben, rätselhafte Metaphorik. Ich habe mich auf jeden Fall auch gefragt, was der nette Verfasser damit meinte. Es schien ihm zu gefallen, aber ich weiß es auch nicht.
Die Presse schreibt auch über Sie von einer perfekten, eingespielten Band. Was gehört denn dazu und wer treibt das denn in der Band, diesen Perfektionismus, wenn es diesen gibt?
Ich glaube, das mit dem perfekt eingespielte Band habe ich auch nicht geschrieben.
Nein, hat die Presse über Sie geschrieben.
Das hat die Presse. Also Perfektion hatte ich jetzt auch nicht unbedingt als Ziel. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn alle, die in einer Band spielen, ihre Instrumente sehr gut beherrschen und sich dem mit sehr viel Hingabe und Zärtlichkeit gewidmet haben. Und ich habe das Gefühl, dass je mehr man miteinander gespielt hat und einander zuhören kann und Platz geben kann und weiß, was man zu tun hat, zu welchem Zeitpunkt, desto besser funktioniert man zusammen. Und da hängen dann natürlich sehr viele Sachen voneinander ab. Ich würde sagen, da braucht es auf jeden Fall auch Leute, die da natürlich pedantisch bleiben und obsessiv. Und ich würde sagen, dass die Rolle habe ich da auch schon recht oft, dass ich auch irgendwie weiß, was ich will. Und dann braucht es, finde ich, auch sehr versierte und offene Leute, die Lust haben, das auszuprobieren und das zu üben und sich ja auch dann dementsprechend darauf irgendwie einzulassen. Und es braucht dann aber auch Leute, die genau die gleiche Vision haben wie man selber oder Lust darauf, weil sonst geht das natürlich nicht so richtig gut.
Wo haben Sie die Leute gefunden? Meistens während Ihrer Ausbildung?
Genau, also meistens während meines Studiums, genau.
Wo haben Sie studiert? In Essen?
Genau, ich habe an der Volkwang in Essen studiert.
Maika hören Sie im Roxy am 17. Dezember, das ist der Samstag um 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Und ich freue mich auf Maika Küsters. Jetzt die schwierigste Frage von mir. Der letzte Motivierungssatz. Warum sollten die Menschen zu Ihrem Konzert kommen?
Weil ich das Gefühl habe, dass wenn diese Band Musik macht, dann geht's da so voll um was. Ich habe einfach das Gefühl, es ist so sinnvoll. Und ich meine jetzt nicht sinnvoll im Sinne von, dass man das dann interpretieren kann, irgendwie intellektuell, sondern dass ich oft das Gefühl hatte, dass wenn ich mit dieser Band Konzerte gespielt hat, dass man danach das Gefühl hatte, ach, es ist der Mühen doch wert. Also man ist irgendwie, es ist doch einfach schön, auf diesem Planeten zu sein. Und das ist so, mit allen Facetten, die das Leben so hat, ist das einfach schon okay. Und manchmal, finde ich, braucht man das in so Zeiten wie diesen, dass man das so erleben kann. Und ich habe das Gefühl, dass Leid und Verderben sind ja irgendwie einfach unausweichlich. Und deswegen muss man sich auf die guten Sachen stürzen, weil man eigentlich überhaupt keine Zeit hat, pessimistisch zu sein, weil die Zeiten einem das überhaupt nicht erlauben. Und dann muss man sich, wie gesagt, auf die guten Sachen stürzen. Und dazu gehören halt einfach Konzerte und schöne Zusammenkünfte und auch so Musik. Und ich finde, deswegen ist es einfach total schön, auf Konzerte zu gehen.
Vielen Dank für das Interview.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
Maika Küster war Gast unseres Podcasts. Ich freue mich, dass sie nach Witten kommt. Und sie freut sich garantiert, wenn sie zu ihrem Konzert kommen, am Samstag um 20 Uhr im Roxy. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt auch Marek Schirmer. Dieser Podcast wurde gefördert vom Programm Kreative Quartiere Ruhr des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Umgesetzt wird das Programm von der ECHE, dem European Center for Creative Economy. Machen Sie es gut und viel Spaß mit weiteren Podcast-Episoden des Wiesenviertel-Vereins.